Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Und wir fangen heute mal direkt mit einem Thema an, das seit einigen Tagen Schlagzeilen macht. Wenn tote Kraniche vom Himmel fallen, wie gefährlich ist H5N1 oder wie sich die Geflügelpest auf Landwirte und Verbraucher auswirkt? Das sind nur ein paar der Artikelüberschriften zur aktuellen Vogelgrippelage in Deutschland. War ja auch gerade Thema in den Nachrichten. Die Infektionswelle mit dem Vogelzug hat in diesem Herbst früher begonnen als in den Vorjahren. Erstmals sind besonders Kraniche betroffen und mittlerweile hat das Virus H5N1 auch zahlreiche Geflügelzuchtbetriebe in ganz Deutschland erreicht. Hunderttausende Hühner, Gänse, Enten und Puten mussten bereits getötet werden. Der wirtschaftliche Schaden geht in die Millionen. Wie groß ist das Risiko für Wildvögel, für Geflügel in Ställen und für Menschen in dieser Situation? Und welche Schutzmaßnahmen helfen jetzt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Tim Harder gesprochen. Er leitet das Nationale Referenzlabor für Geflügelpest am Friedrich-Löffler-Institut. Herr Harder, wie außergewöhnlich bedrohlich ist die aktuelle Vogelgrippelage, wenn Sie es mal ganz kurz einschätzen?
Wenn wir auf die vielen Jahre zurückblicken, seit 2006, seit wir mit der Vogelgrippe zu tun haben, müsste man eigentlich sagen, es ist noch nicht außergewöhnlich. Es ist ein starker Anstieg, es ist eine dynamische Situation, die wir im Moment sehen, aber wir hatten auch in den Vorjahren ähnliche Verläufe gehabt. Insofern ist das alles noch in dem Rahmen, den wir bereits aus den Vorjahren kennen.
Das FLI hat aber die Risikostufe auf hoch gestellt.
Ja, das hatten wir in der Vergangenheit auch häufiger getan. Wir müssen davon ausgehen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Lage so ist, dass sehr viel Virus vor allen Dingen im Wildvogelbereich unterwegs ist und damit dann auch das Risiko der Primäreinträge aus der Wildvogelpopulation direkt oder indirekt in Geflügelhaltungen entsprechend hoch ist. Wovor wir immer sehr viel Respekt haben, ist dann der Zeitpunkt, an dem es zu Sekundärübertragungen, das heißt von Virusübertragungen zwischen Geflügelhaltungen kommt. Das gilt es in jedem Falle zu vermeiden und dazu sind die vielfältigen und meist sehr harschen Restriktionsmaßnahmen betroffener Geflügelhaltungen dann auch gut.
Bleiben wir erst nochmal bei den Wildvögeln. Welche Rolle spielt aktuell auch die kursierende Virusvariante?
Die Virusvariante gehört in den Reigen der Varianten, die wir hier in Europa und auch in Deutschland in den letzten Monaten schon gesehen haben. Das Virus ist auch kein spezielles, das jetzt besonders gefährlich für Kraniche wäre. Wir haben das Virus gesehen im Baltikum, in Polen, in Italien, in Holland. Das ist auf breiter Front, vermutlich aus östlichen Regionen, hier nach Europa eingewandert. Es ist insofern ein Neueintrag, aber es ist offenbar jedenfalls suggerierend, dass die ersten Sequenzen, die analysiert werden konnten, kein Virus, das durch besondere Eigenschaften in der Genetik auffallen würde.
Sie haben eben schon die Fälle bei Nutzgeflügel angesprochen. Bundesweit mussten dort jetzt schon rund 400.000 Vögel getötet werden. Geflügelhalter haben jetzt auch schon vor Versorgungsengpässen gewarnt und fordern zum Beispiel eine bundesweite Stallpflicht. Wie positioniert sich das FLI dazu?
Das FLI sieht aus wissenschaftlicher Sicht den Sinn einer Stallpflicht dann, wenn es wirklich einen massiven Eintragsdruck aus der Wildvogelpopulation gibt. Der könnte regional unterschiedlich auch in Deutschland bestehen. Das müssen letztendlich die Länder und die Kreise, die betroffen sind, dann entscheiden, ob sie diesen Schritt gehen wollen. Wissenschaftlich kann man sagen, dass solche Aufstallgebote durchaus Sinn machen können. Aber den Effekt, den sieht man nicht unmittelbar, sondern das dauert etwa 2 bis 4 Wochen. Die Maßnahmen sind sehr drastisch. Und der Erfolg ist ja sehr schwer zu überprüfen, denn sie haben ja keine Vergleichsregion beispielsweise, in der die gleichen Bedingungen herrschen würde, sodass man das wirklich sauber miteinander vergleichen kann.
Es wurde auch schon eine Debatte über Impfungen von Geflügel angestoßen. Es gibt solche Impfstoffe. Ist das eine realistische Schutzmaßnahme? Und wenn ja, in welchen Szenarien? Da hat sich ja Ihr Institut auch eher zurückhaltend geäußert, da das logistisch nicht ganz einfach ist.
Richtig. Es ist seit 2023 auch erst in der EU statthaft, Geflügel gegen HPAI zu impfen. Vorreiter in Europa sind die Franzosen, die impfen bereits seit Herbst 2023 in ihrer Entenpopulation. Das ist ja sozusagen ein nationales Gut in Frankreich, die Enten- und Gänseleberpasteten. Und bislang hat sich das wohl recht bewährt. Die jährlichen Ausbrüche liegen jetzt irgendwo bei Werten zwischen 5 und 10 pro Jahr. Das ist also ein deutlicher Rückgang. Nun ist es auch da wieder schwierig, wirklich sauber zu vergleichen. Hätten wir denn mehr Ausbrüche gehabt, hätten wir nicht geimpft. Was aber wir aus den Impfkampagnen in Frankreich lernen konnten, ist, dass es sehr aufwendig und sehr schwer ist, vom logistischen Aspekt her, solch eine landesweite Impfkampagne aufzuziehen. Das ist sehr teuer. Die Franzosen rechnen mit Kosten zwischen 80 und 120 Millionen Euro pro Jahr, nur für die Impfkampagne in Enten. Und ein Großteil der Kosten wird dabei fällig für Surveillance-Untersuchungen in geimpften Beständen, wo man genau wissen muss, sind die wirklich sicher geschützt und scheiden die auch nicht virusunerkannt aus. Das sind Dinge, die die EU-Gesetzgebung abfordert und die eben den sehr hohen logistischen und damit finanziellen Aufwand begründen.
Diese dynamische, unerwartet heftige Ausbreitung unter Vögeln aktuell, die hat eben auch wieder die Frage aufgeworfen, wie groß ist das Risiko für den Menschen? Wenn wir da erstmal auf den direkten Kontakt mit diesem H5N1-Virus schauen, was gerade zirkuliert, wie groß ist das Risiko, sich da zu infizieren oder zu erkranken?
Da müssen wir uns auf die Einschätzung des europäischen CDC aus Stockholm verlassen. Und da wird das Risiko bislang immer noch als gering für den Menschen eingestuft. Es ist nicht null. Das heißt, wir wissen, dass anderswo sich Menschen mit Viren dieser Viruslinie infiziert haben. Die letzten Fälle stammen aus den USA und die Mehrzahl dieser Infektionen verlief milde. Ein Fall endete tödlich in den USA. So ist die Einschätzung letztendlich begründet, dass das Risiko gering ist. Wir wissen aber auch, wie wandelbar das Virus sein kann. Und wir haben ja auch bereits aus der Vergangenheit, besonders aus den 2010er Jahren, Beispiele vor allen Dingen aus Südostasien und aus Nordafrika, Ägypten gehabt, in denen Linien dieses H5N1-Virus zirkulierten, die ein größeres zoonotisches Risiko darstellten und wodurch es zu mehreren hunderten dokumentierten menschlichen Infektionen gekommen ist, die auch mit erheblicher Sterblichkeit, etwa 40% dieser Fälle endeten tödlich, verlaufen sind.
Stichwort zoonotisches Potenzial. Die Ständige Impfkommission, die hat bereits vor einigen Monaten wegen der Vogelgrippe-Gefahr ihre Impfempfehlung erweitert. Sie empfiehlt jetzt zum Beispiel Menschen, die beruflich oder privat mit Geflügel, Wildvögeln viel Kontakt haben, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, um nicht gleichzeitig an Grippe und Vogelgrippe zu erkranken. Hintergrund ist, dass man vermeiden will, dass sich da sozusagen aus diesen beiden Virentypen eine Variante entwickelt, die dann von Mensch zu Mensch übertragbar wäre und eben ein hohes Übertragungsrisiko hätte.
Ja, das ist richtig und das unterstützen wir sehr. Es geht genau darum, sogenannte Reassortierungen zu vermeiden. Das heißt, wenn ein Wirt eine Wirtszelle mit zwei verschiedenen Influenza-Elternviren infiziert wird, können diese beiden Viren genomisches Material austauschen und daraus dann neue Genotypen entstehen lassen, die unter Umständen eben neue phänotypische Eigenschaften haben, zum Beispiel ein erweitertes Infektionsspektrum. Sie werden länger ausgeschieden, sie werden stärker ausgeschieden, sie machen stärker krank. Und das ist in der Vergangenheit immer der Motor gewesen, der neue, auch pandemische Viren in der menschlichen Population hat entstehen und verbreiten lassen.
Über die aktuelle Vogelgrippelage habe ich mit dem Virologen Tim Harder gesprochen. Das vollständige Interview mit mehr als 20 Minuten Länge können Sie übrigens auch hören in unserer Deutschlandfunk-App. Dieses Jahr haben wir schon über eine Gehirn-Computer-Schnittstelle berichtet, die gedachte Worte vollständig gelähmter Menschen in verständliche Sprache übersetzt. Mittlerweile gibt es auch Kopfhörer, die passende Musik zu den eigenen Hirnwellen heraussuchen Und Elon Musks Unternehmen Neuralink verspricht in Zukunft den menschlichen Geist direkt mit künstlicher Intelligenz zu verschmelzen. Die Neurotechnologie entwickelt sich rasant und wirft dabei ethische Fragen auf. Und um genau die ging es gestern bei einer Tagung in Berlin, veranstaltet von der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Volkert Wildermuth war für uns dabei.
Menschen mit dem Locked-in-Syndrom können keinen Muskel mehr ansteuern, nicht mehr kommunizieren. Aber ihr Gehirn arbeitet normal und dabei entstehen schwache Signale, die mit EEG-Elektroden aufgefangen und mit aufwendigen Algorithmen analysiert werden können. Zwei Patienten, die vor der Erkrankung Künstler waren, konnten mit Hilfe so einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, entwickelt vom Team um die Neurologin und Psychologin Andrea Kübler von der Universität Würzburg, wieder auf dem Bildschirm malen.
Da konnten wir was zurückgeben, was vorher nicht mehr da war, nämlich Kreativität und Eigensteuerung. Ja, und das hat erheblich zur Erhöhung der Lebensqualität beigetragen.
Elektroden tief im Gehirn helfen auch Parkinson-Patienten. Impulse aus Magnetspulen außen am Kopf mildern Depressionen. Das alles ist in Studien belegt. Aber der Ingenieur Martin Schüttler von CoreTech, einem Hersteller medizinischer Elektroden aus Freiburg, sieht mit Sorge, dass Neurotechnologie inzwischen auch als Lifestyle-Produkt angeboten wird. Zum Beispiel sollen frei verkäufliche Stirnbänder mit Elektroden den Schlaf verbessern oder die Aufmerksamkeit stärken.
Ja, Risiken sind schon mal darin, dass die Unternehmen, die solche Technologien anbieten, Datensammler sind. Und hier geht es ja um ganz persönliche Daten. Und es ist nicht immer ganz klar, wer Recht auf diese Daten hat und was mit diesen Daten passiert.
Wenn also solche Hirndaten im größeren Stil jetzt verfügbar sind, kann man sich natürlich vorstellen, dass Unternehmen das auch zunehmend nutzen zur Profilerstellung und das auch diskriminierend sich auswirken kann.
Erste Anwendungen könnten noch treffgenauere Werbung sein oder Preise angepasst an die neuronale Kaufmotivation, so Philipp Kellmeier vom Human Technology Interaction Lab der Universität Mannheim. Es ist aber auch vorstellbar, dass man in Zukunft nur einen Job bekommt, wenn die Hirndaten darauf hindeuten, dass man effektiv und flexibel denkt. Um solchen Szenarien vorzubeugen, wird die UNESCO im November Empfehlungen zur Ethik der Neurotechnologie verabschieden. Darin wird zum Beispiel für Neurodaten derselbe Schutzlevel wie für Gesundheitsdaten gefordert. Die Völkerrechtsexpertin Silja Wönnecki von der Universität Freiburg hält den UNESCO-Entwurf allerdings für zu verwaschen.
Was ich besonders kritisch sehe, dass in besonders relevanten Bereichen wie die Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen, die Forschung an Minderjährigen beispielsweise, keine klaren Standards gesetzt werden. Und das ist eine Unterminierung von Standards, die wir in Europa jedenfalls haben.
Diese Szenarien und Risiken erfordern maßgeschneiderte Regeln für Neurotechnologien. Die gibt es noch nicht, aber schon aus der allgemeinen Menschenrechtserklärung lassen sich bestimmte Grenzen ableiten, so der Jurist Christoph Bublitz von der Universität Hamburg.
Grob gesprochen die Idee, dass zentrale Bereiche des menschlichen Geistes prinzipiell vor Eingriffen anderer ohne Einwilligung geschützt sein sollen. Und diese rote Linie, die schon angelegt ist, muss nun konkretisiert und operationalisiert werden.
Und zwar bevor Neurotechnologien Massenprodukte werden. Die Firma Neuralink von Elon Musk entwickelt einen Chip, der über viele Elektroden die Gehirnaktivität ausliest. Zunächst soll er gelähmten Patienten helfen, auf längere Sicht aber eine Verbindung zwischen Nervenzellen und KI ermöglichen und so generell den Geist erweitern für zahlende Nutzer.
Und hier kann es zu Situationen kommen, wo vielleicht Menschen, die besser betucht sind, anderen gegenüber noch weitere Vorteile erarbeiten.
Nicht nur sozioökonomische Fragen werden sich in der Neurotechnologie neu stellen, so Martin Schüttler. Auf der anderen Seite versprechen die Neurotechnologien echte Hilfe für viele Patientinnen und Patienten. Die Diskussion um die richtige Balance bei der Regulierung steht noch ganz am Anfang. Da ist es gut, dass die neuen Techniken noch Grenzen haben. Dass Piloten den Kampfjet per Gedanken steuern, wird noch lange Science-Fiction bleiben, so Andrea Kübler.
Auf der Grundlage meiner Forschung würde ich immer sagen, mit jedem Knopfdruck sind sie schneller, weil das ist eindeutig.
Volkert Wildermuth über eine Tagung zu den Risiken von Neurotechnologien. Anfang 2005 ging ein Bild um die Welt. Ein dunkelhäutiger Mann mit Lendenschutz steht an einem Strand und zielt mit Pfeil und Bogen in Richtung Kamera. Aufgenommen wurde die Szene aus einem Helikopter der indischen Küstenwache. Das Foto sorgte für Aufsehen, weil dieser Mann offenbar zu einem indigenen Volk gehörte, das völlig isoliert von der Außenwelt auf einer Insel existiert. Was nach Sensation klingt, ist kein Einzelfall. Die Organisation Survival International hat gestern eine Studie präsentiert, die erstmals einen globalen Überblick über sogenannte unkontaktierte Völker liefert. Vorhin habe ich mit meinem Kollegen Lucian Haas über die Studie gesprochen und zuerst gefragt, sind diese Völker tatsächlich noch nie mit der Außenwelt in Kontakt gekommen?
Natürlich schon, in irgendeiner Weise. Diese Völker sind ja nicht unentdeckt. Wir wissen, dass es sie gibt und die wissen, dass es uns gibt. Und Survival International bezeichnet indigene Völker als unkontaktiert, wenn diese von sich aus den Kontakt nach außen komplett vermeiden und sich erkennbar abschotten. Und Anthropologen nehmen anderen Begriff, die sagen Völker in freiwilliger Isolation.
Warum diese freiwillige Isolation? Also warum meiden solche Völker, solche Ethnien den Kontakt nach außen?
Ja, offenbar haben alle diese unkontaktierten Völker schon irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Eindringlingen in ihre Territorien gemacht. Und daraus folgt dann wohl die bewusste Entscheidung, wir ziehen uns tiefer in die Wälder zurück, wir schotten uns ab. Das ist letzten Endes Selbstschutz.
Diese Studie von Survival International, die nimmt dieses Thema erstmals im globalen Maßstab jetzt in den Fokus. Wie viele unkontaktierte indigene Völker gibt es denn überhaupt noch auf der Welt nach dieser Aufstellung?
Also Survival International hat da über viele Jahre Berichte und offizielle Daten aus vielen Ländern gesammelt. Und jetzt listet diese Studie 196 unkontaktierte Völker auf. Die leben alle im Schutz von dichten Wäldern. Die meisten sind Südamerika, also vor allem im Amazonasgebiet. Allein in Brasilien soll es 124 solche Völker geben. Daneben gibt es auch noch 8 unkontaktierte Völker im Indo-Pazifik-Raum. Das ist zum Beispiel West-Papua oder auf den Andamaneninseln, die zu Indien gehören. Und eine Insel davon, die heißt North Sentinel Island. Und du hast ja am Anfang von diesem Mann erzählt, der einen Hubschrauber mit Pfeil und Bogen bedroht hat. Mhm. Und das war genau so ein Sentinelese. Und durch die Insellage gilt das Volk der Sentinelesen übrigens als das isolierteste der Welt.
Diese Studie von Survival International, die warnt auch, dass diese Völker in Gefahr seien. Was sind die größten Bedrohungsfaktoren für diese Menschen?
Ja, allen voran, sagt die Studie, sind es Krankheiten. Also diese isolierten Völker, die haben noch keine natürliche Immunität gegen manche Erreger entwickelt, die uns eigentlich ganz wenig anhaben. Das kann eine Grippe sein oder Windpocken. Sehr problematisch ist dann auch die Zerstörung der Urwälder, also von dem Lebensraum von diesen Völkern. Die Holzindustrie, die rückt davor und schlägt die Wälder kahl. Riesige Landflächen werden da teilweise in Viehweiden und Plantagen umgewandelt. Und diese Machenschaften, die sind zwar in den meisten Fällen illegal, die bedrohen aber laut der Studie weit über 90% dieser Völker. Und dann gibt es noch andere Gefahren. Ein Beispiel sind Missionare, die ohne Rücksicht in solche Gebiete reisen, um die Menschen dort zum christlichen Glauben zu bekehren und damit natürlich auch einen gefährlichen Kontakt darstellen.
Wie ernst ist denn insgesamt die Lage für diese isolierten Völker? Macht die Studie da eine Aussage?
Also Survival International spricht von einer sehr ernsten Lage. Die sagen, fast die Hälfte dieser Völker könnte in den nächsten 10 Jahren ausgelöscht werden, wenn sie nicht besser geschützt werden.
Was könnte denn gegen das Verschwinden dieser unkontaktierten Völker getan werden? Was müsste für ihren Schutz gemacht werden?
Also die Studie sagt, dass hier vor allem die Regierungen der Länder gefragt sind. Es gibt ja das internationale Völkerrecht und das gilt auch für unkontaktierte indigene Völker. Die haben damit das Recht auf Selbstbestimmung, was auch das Recht auf keinen Kontakt im Grunde einschließt. Und das heißt letztendlich, dass alle fremden Projekte, alles Eindringen in ihre Territorien letztlich illegal wäre. Und so etwas müssten die Länder nun anerkennen. Dafür müssten sie nationale Gesetze schaffen oder entsprechend schärfen und vor allem auch besser durchsetzen. Es müssten so No-Go-Zonen und Pufferzonen ausgewiesen werden und jede Fremdnutzung dieser Gebiete gehörte irgendwie verboten, sagen die. Auf dem Papier gibt es solche Regeln häufig schon. Deshalb müssten auch alle illegalen Machenschaften dort eigentlich konsequent verfolgt werden. Aber gerade das ist in der Praxis einfach noch viel zu selten der Fall.
Weltweit gibt es einer Studie zufolge noch fast 200 unkontaktierte Völker. Lucian Haas hat darüber berichtet. Und an dieser Stelle geht's hier weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit meinem Kollegen Michael Stang.
Bislang war nicht geklärt, welche Tiergruppe die beweglichste Biomasse darstellt oder anders ausgedrückt, welche Organismen zusammengerechnet das meiste Gewicht von A nach B bewegen. Das hat ein Team vom Weizmann-Institut im israelischen Rehovot ausgerechnet und präsentiert sein Ergebnis im Fachblatt Nature Ecology and Evolution. Demnach sind weder Zugvögel noch Wale, die die Ozeane ganzjährig durchkreuzen, die mobilsten Geschöpfe, sondern Menschen. Die Bewegung der menschlichen Biomasse ist derzeit rund 40 Mal größer als jene aller wildlebenden Landsäugetiere, Vögel und Gliederfüßer zusammengerechnet. Im Schnitt legt ein Mensch rund 30 Kilometer pro Tag zurück.
Die Krankheitsliste von Napoleons Soldaten wird länger.
Während Napoleons Rückzug aus Russland im Jahr 1812 erlagen tausende Soldaten der französischen Armee Infektionskrankheiten. Um welche Erreger es sich handelte, hat ein Team vom Institut Pasteur in Paris untersucht und dazu die DNA aus Zähnen von 13 Soldaten sequenziert. Die Männer waren Aufzeichnungen zufolge wahrscheinlich an Infektionskrankheiten gestorben und wurden im litauischen Vilnius begraben. Demnach litten die Soldaten vor allem an Typhus und Rückfallfieber, das von Kleiderläusen übertragen wird. Entgegen bisherigen Vermutungen konnten die Forschenden hier keine Fälle von Fleckfieber und Schützengrabenfieber nachweisen. Die gefundenen Krankheitserreger könnten zum Niedergang von Napoleons Armee während des katastrophalen Rückzugs beigetragen haben.
Der menschliche Sehsinn wird überschätzt.
Ob menschliche Augen tatsächlich alle Facetten ultra hochaufgelöster Fernseher und Displays wahrnehmen können, haben Forschende aus Cambridge untersucht. Den Experimenten zufolge ist die Sehfähigkeit für Schwarz-Weiß mit 94 Pixeln pro Winkelgrad sogar besser als gedacht. Beim Farbsehen liegt die Auflösungsgrenze aber weit darunter, heißt es im Fachblatt Nature Communications. Die Resultate zeigen, dass Fernsehgeräte mit einer Auflösung von 4 oder 8K dem menschlichen Auge kaum einen Mehrwert bringen.
Ratten fangen gezielt Fledermäuse.
Und das sogar aus der Luft. Das zeigen Infrarotaufnahmen aus zwei Fledermaus-Winterquartieren in Norddeutschland. Dort lauerten Wanderratten den Fledertieren am Höhleneingang auf. Die Nager konnten ihre Beute mit Hilfe ihrer vibrationssensiblen Schnurrhaare im Dunkeln detektieren. Auf Hinterbeinen stehend packten sie vorbeifliegende Tiere und töteten sie mit einem Biss, berichtet ein Team vom Museum für Naturkunde in Berlin. Demnach sollten Fledermausquartiere gezielt vor Ratten geschützt werden, um die teils dezimierten Fledermausbestände zu schonen. Die Studie dazu erscheint im Fachblatt Global Ecology and Conservation.
Neandertaler lebten auch auf der Krim.
Bislang gab es nur Vermutungen, dass die Halbinsel Krim ein Rückzugsort für Neandertaler war, bevor sie durch anatomisch moderne Menschen und Homo sapiens verdrängt wurden. Im Fachblatt PNAS erbringt ein internationales Forschungsteam nun den ersten Beleg für diese These. An der Ausgrabungsstätte Starosele auf der Krim identifizierten die Archäologen ein Knochenfragment, das als eines des Neandertalers galt, der vor rund 45.000 Jahren lebte. Das Fragment war eins von Tausenden an der Stätte. Die meisten davon, rund 93%, stammten allerdings von Pferden.
Sternzeit, 28. Oktober. Polarlichter am Himmel über Mitteleuropa. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Polarlichter seien nur in Skandinavien zu sehen. Doch auch über Mitteleuropa glüht der Himmel immer wieder in Rot- und Grüntönen. Die Sonne ist noch recht aktiv, sodass in den kommenden Monaten erneut mit etlichen schönen Polarlichtnächten zu rechnen ist. Der allabendliche Kontrollblick nach Norden wird irgendwann belohnt oder die Nutzung einer Polarlicht-App. Das magische Leuchten entsteht, wenn Wolken geladener Teilchen, die die Sonne ins All pustet, in unsere Atmosphäre eintreten. Am häufigsten gibt es Polarlichter in einer ringförmigen Zone rund um die magnetischen Pole. In Europa sind die besten Gebiete Island sowie der Norden Skandinaviens. Doch Polarlichter schaffen es gelegentlich auch bis in unsere Breiten. Manchmal versuchen Polarlichtfans ihr Glück auf einer Reise hoch in den Norden. Einige Reedereien preisen ihre Schiffe als perfekte Beobachtungsplattformen an. Doch das ist oft geschönt. Denn viele Schiffe haben keine wirklich dunklen Decks. Zudem kann der Rauch aus dem Schornstein erheblich stören. Nicht selten gibt es Verwirrung, wie ein Polarlicht aussieht. Ganz einfach ist die Identifizierung, wenn die Leuchterscheinung die typischen Vorhangstrukturen zeigt und schnell hin und her wabert. Es gibt aber auch gleichmäßig glimmende Polarlichtbänder, die sich stundenlang kaum verändern. Genaues Hinsehen, am besten mit einem Fernglas, hilft, Polarlichter von Wolken zu unterscheiden. Denn anders als bei Wolken sind Sterne durch Polarlichter hindurch zu sehen.
Mit den Polarlichtern am Himmel über Mitteleuropa geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis bald.